Euer Pastor, der René, hat mir eine coole Aufgabe gegeben, mal ein etwas über das Gericht zu sagen. Was kommt da so in Zukunft? Was können wir erwarten? So in dieser Predigtserie über Q&A, so einzelne Fragen stellen, finde ich cool, dass wir so eine Serie haben, wo man einmal eine Frage stellen kann. Was kommt, wenn wir sterben? Was kommt dann? Was dürfen wir oder was müssen wir erwarten? Oder wir kommen da zum Thron Gottes, hat er schon ein bisschen vorzeichnet, wäre ein bisschen lang gegangen, um das spontan zu zeichnen. Was geschieht denn, wenn wir da zum Thron Gottes kommen? Oder für die einen ist es ein bisschen so, dass man sagt, oh, obla, dann kommt das Gericht. Also jetzt müssen wir antraben. Oder? Jetzt wird es da schwierig. Jetzt sind wir da vor Gott und ja, weiss dann nicht so recht, was kommt. Jetzt wird dann ein Lebensfilm ablaufen, wo alles sichtbar wird, wo bisher verborgen war. Ja, hast du das auch schon gehört? Oder? Dass dann ein Film läuft und alles, was bis jetzt hast können verdecken können, wird alles sichtbar. Also vor dem Thron Gottes alles aufdeckt, du wirst dich in Boden hinein schämen. Ja, wenn das Zukunftsperspektive ist, dann wird es schlecht. Oder jetzt kommt die Strafe Gottes, jetzt wird abgerechnet, dass du mal so richtig weißt, wie schlecht du eigentlich bist. Jetzt werden wir bestraft. Ja, also gut. Und dann hat man das Gefühl, ich habe eben zu wenig gemacht. Jetzt muss ich dann im Himmel hineinsitzen. Und kann nicht so wie die anderen vorne sein. Und dann kommt natürlich etwas anderes in unseren Köpfen oder geht durch unsere Köpfe durch. Wir kommen Angst über. So, der hat jetzt da Angst. Was kommt, wenn wir dann dort sind? Ja, was kommt? Und dann kommt die Idee, hätte ich doch mehr gemacht. Hätte ich doch mehr Bibel gelesen, dann hätte jetzt Gott mehr Freude an mir. Hätte ich doch mehr gebetet. Hätte ich doch mehr im Dienst für Gott da. Wenn ich doch nur dort vergeben hätte, oder? Dann wäre es jetzt nicht so schlimm. Hätte ich nur. Und dann, wenn wir so eine Perspektive in die Zukunft haben, ja, dann bleibt wirklich nur Angst. Angst, wenn wir jetzt vor dem Thron sind. Ein schlechtes Gewissen. Und es gibt Menschen, gerade wenn man Menschen begleitet, die auf dem Sterbebett sind, dass sie die Frage stellen, langt es mir jetzt? Habe ich genug gemacht, dass ich dann in den Himmel komme? Also wenn dann das Gericht kommt, und dann da jetzt getrennt wird, bin ich dann dabei oder nicht? Also, habe ich die 80% Heiligungslevel erreicht? Oder kommt dann im Gericht aus, sorry, nur 79. Du bist nicht dabei. Und das sind reale Ängste, die Menschen haben. Habe ich genug für Gott gemacht? Und in so einer Perspektive wird es natürlich dann schwierig. Und das möchte ich mit euch heute mal anschauen. So, sagen wir, da sind wir. Und jetzt sterben wir und wir kommen da vor den Thron Gottes. Eines Tages dann, wie ist es jetzt? Warum kann ein Mensch vor Gott bestehen? Ist das tatsächlich so, dass man drum vor Gott bestehen könnte, weil wir 100% Heiligung erreicht haben? Ja, 100 hat niemand. Oder dann gäbe es gar keinen Himmel. Oder es gäbe einen Himmel, aber der wäre leer. Das heisst, dass wir vor Gott bestehen können, liegt nicht daran, dass ich 100% erreicht habe. Nein, sondern warum können wir vor Gott bestehen? Da ist doch Jesus am Kreuz gestorben. Und was ist dort geschehen, wo damals Jesus ans Kreuz genagelt worden ist? Da hat der Vater im Himmel die Sünde von der ganzen Menschheit genommen und auf seinen Sohn gelegt. Er hat das Blut für uns gelassen. Er ist gestorben, so wie man ein Schlachttier geopfert hat. Er hat nicht nur sich, oder er ist ans Kreuz genagelt worden, sondern deine und meine Sünde ist mit ans Kreuz genagelt worden. Kolosser 2,14. Und dann hat Jesus mit seinem eigenen Blut am Ostermorgen dann Sühne geschaffen vor dem Vater im Himmel. Dass der Vater die Welt mit sich selber versöhnt hat. Und das ist die Grundlage, warum er Menschen rechtfertigen tut, wenn sie sich zu ihm wenden. Rechtfertigen heisst, dass Gott ein Urteilsspruch über uns fällt, wo heisst schuldlos. Das heisst, in dem Moment, wo ein Mensch sich Jesus zuwendet, dann bringet mir oder bekennet unsere Schuld Jesus. Jesus übernimmt meine Sünde und als Gegendeal ist Gott dermaßen liebend, dass er sagt, meine Gerechtigkeit schenke ich euch. Oder Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Dass Jesus schuldlos ist, wird uns angerechnet. Das heisst, warum kann ich eines Tages vor Gott bestehen? Nicht, weil ich 99,9 erreicht habe, sondern darum, weil Jesus meine Gerechtigkeit ist. Und darum weiss ich, wenn wir vor Gott kommen und wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben, dann können wir vor Gott bestehen. Das ist dann nicht die Angst, was kommt jetzt? Sondern wir dürfen wissen, wir haben die Gerechtigkeit Christi und darum sind wir eben angenommen. Wir sind nicht gerettet, weil die Rettung schon Gnade ist, aber nachher musst du. Ja, nein, dann schafft es niemand. Sondern die Rettung ist Gnade, aber auch, dass wir bei Christus bleiben, ist auch Gnade. Wir selber könnten uns nicht so alleine vor Gott heben. Oder? Und das ist Heilsgewissheit. Wissen, dass da der Du stattgefunden hat. Er hat meine Sünde übernommen, damit ich seine Gerechtigkeit übernehmen konnte. Schauen wir da mal den Vers aus, im Johannes 6, Vers 39, wo das unter Umständen, unter anderem zum Tragen kommt. Das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, sagt Jesus vom Vater im Himmel, dass ich nichts verliere von alledem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es aufwecke am jüngsten Tag. Ah, das ist Heilsgewissheit. Jesus verliert niemand. Oder das ist gar nicht von mir gedreht. Ja, 100% habe ich sowieso nicht. Sondern Jesus selber hebt uns an sich. Und das Festheben von Jesus ist dermaßen stark, dass er dann sagt, und ich werde dich auferwecken. So wie ich mit Christus wiedergeboren worden bin, werde ich auch mit auferweckt werden. Er zieht das durch. Ich bin nicht vor Gott, kann dann nicht bestehen, weil ich es gut gemacht habe. Dann hätten wir keine Chance. Sondern weil Jesus uns an sich hebt und er uns auferweckt. Und warum? Weil wir die Gerechtigkeit von Jesus bekommen haben. Das ist der Grund. Es liegt alles an Christus, nicht an uns. Das ging dir nicht. Er hebt uns an sich. Und so heißt es im Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Aha. Wenn wir die Verbindung mit Jesus haben, dann kommen wir gar nicht mehr ins Gericht. Warum denn? Weil die Entscheidung, ob wir gerettet sind oder nicht, sich nicht da entscheidet. Sondern ob wir gerettet sind oder nicht, entscheidet sich, ob man bekehrt ist oder nicht. Ob man ein Leben mit Jesus geht oder nicht. Die Entscheidung, ob gerettet oder nicht, findet jetzt auf dieser Erdenzeit statt. Und darum dürfen die Menschen, die an Jesus glauben, wissen, ich komme dann nicht ins Gericht, sondern wir sind bereits zum ewigen Leben durchgedrungen. Oder? Das ist eine ganz andere Perspektive, als wenn wir irgendwie so umeinander laufen. Eine ganz andere Perspektive. Oder? Die Entscheidung, ob wir ins Paradies kommen oder ob wir eben in die Hölle kommen, das ist eine Entscheidung, die sich da fällt, auf dieser Erde. Und nicht erst dann. Jetzt beim Gläubigen ist es so, der weiss, wo er hinkommt. der kommt ins Paradies. Weil das Gericht, eben, wir werden nicht mehr gerichtet, weil das ist bereits gelaufen. Beim Ungläubigen ist es anders. Menschen, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, glauben ja das Ganze nicht. Wenn sie dann aber eines Tages vor Gott erscheinen werden, dann ist es für die natürlich so, dass man dann hofft, und ich habe doch dort noch eine Spende gemacht als Rote Kreuz und wie auch immer. Die Entscheidung ist jetzt. In Apostelgeschichte 24,15 heißt es, dass auch die Ungläubigen auferstehen werden. Das heißt, alle Menschen werden eines Tages vor dem Thron Gottes sein. Für die einen, die wissen dann aber, was läuft. Und für die anderen ist es dann tatsächlich ein Biberen, was kommt jetzt eigentlich. Die Bibel sagt, dass Bücher geöffnet werden. Und in diesen Büchern steht dann das drin, was wir in Lebzeiten da eben gemacht haben. Und das eine Buch, das geöffnet wird, ist das Buch vom Leben. Und entweder steht dein Name da drin oder er steht eben nicht drin. Aber ob dein Name in dem Buch steht, das entscheidest du jetzt. Das ist nicht ein Hoffen und dann mal schauen und vielleicht und sonst auch nicht Pech gehabt. Gibt ja auch noch andere, die dann auch nicht drinstehen. Nein, du entscheidest, ob du dort drinstehst oder nicht. Und darum dürfen wir als Gläubige eben wissen, was kommt. Gott hat uns das in seinem Wort offenbart, dass wir nicht mit Angst in die Ewigkeit hineinlaufen, jetzt kommt dann der Hammer, sondern dass wir wissen, was auf uns zukommt. Ja, was kommt denn auf uns zu? Matthäus 25, 31 heisst, dass eines Tages Jesus die Menschheit teilen wird, so wie Böck und die Lämmer, heisst es dort. Also er sortiert aus. Ja, die mit Jesus gehen, wissen, dass sie ins Paradies kommen. Die anderen werden aber eben entsprechend in die Hölle gehen. Im Hebräer 9, 27 steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das heisst, es ist nicht so, wenn wir sterben, dann ist einfach Schluss, fertig, Amen. Dann werden wir nihiliert. Also so komplett nichts mehr. Sondern einmal sterben, dann ins Gericht. Es ist also auch nicht so, dass wir sterben und dann werden wir reinkarniert. Also, dass wir in einem neuen Körper wieder auf die Erde kommen und je nachdem, wie es gelaufen ist, dann ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer. Nein, von dem redet die Bibel nicht. Sondern es ist einmal das Leben und dann kommt das Gericht. Das ist die Situation. Und jetzt ist die Frage, wo verbringst du das ewige Leben? Auf der einen oder auf der anderen Seite. Das dürfen wir entscheiden. Die einen im Paradies, die einen die ewige Trennung. Ganz am Schluss in der Bibel, in der Offenbarung 22, 15, wird beschrieben, dass die einen innerhalb dieser neuen Stadt, dem neuen Jerusalem, wohnen und die anderen außerhalb. Das ist dort aber eine Trennung und die Trennung, die bleibt. Auch in der Geschichte vom Lazarus, Lukas 16, haben wir die Beschreibung, wo der eine ganz reich war, alles hatte, der Lazarus, der arme Tropf, beide sind gestorben. Aber der arme Lazarus findet sich im Schoße Abrahams, also dort, wo alle Glaubenshelden sind, während der Reich, der ist dann auf der anderen Seite. Und dort gibt es eine Beschreibung, dass zwischen diesen beiden eine tiefe Kluft besteht, sodass dann niemand mehr von der einen auf die andere Seite gehen kann. Ja, das ist die Situation. Auf welche Seite wir aber wieder auftauchen, sage ich jetzt mal, das entscheidet mir auf dieser Erde. Ich nehme da noch die Stelle aus Johannes 3, Vers 18. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Oder da sehen wir es schon wieder. Die Entscheidung treffen wir heute. Die Entscheidung ist, ob wir jetzt mit Jesus gehen. Ein Mensch, der mit Jesus lebt, der weiß, wo er ankommt. Der kommt dann eben auf die Seite ins Paradies, darf mit Jesus dann unterwegs sein. Also das ist gegeben. Wir dürfen in die Ewigkeit hineingehen. So, jetzt sagst du vielleicht, ja, aber halt. Es steht doch irgendwo in der Bibel, dass auch ein Preisgericht kommt. Wenn du jetzt das alles so ein bisschen abschwächst, da stimmt doch etwas nicht. Gibt doch ein Preisgericht. Ja, gut. 2. Korinther 5, Vers 10. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib, es sei gut oder böse. Das von der Gläubigen dreht. Also, auch die Gläubigen kommen vor den Thron Gottes. Das Heil, das ist zwar gegeben, aber jetzt kommt da das Preisgericht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, siehst du, da steht es. Also, wenn du nicht schön brav gewesen bist als Christ, dann wirst du dort abgestraft, oder? Dann hast du dann doch, also gerettet bist, aber ansonsten wirst du doch bestraft. Aber was steht da in dem Text? Oder Preisgericht, der Name vor dem Richterstuhl, das ist eigentlich eine Preisrichterbühne. Das heisst, da sind Schiedsrichter auf der Bühne und Sportler machen da so ihre Runden oder was auch immer. Und jetzt ist der Wettlauf fertig und jetzt werden die Läufer oder Sportler werden jetzt beschenkt, werden jetzt ausgezeichnet, erste, zweite, dritte und so weiter. Und um das geht es beim Preisgericht. Dass jetzt eine Belohnung stattfindet für das, was eben war. Jetzt geht es also nicht um Sünde und um Himmel oder Hölle und um Strafe, sondern es geht um die Belohnung. Was sagt denn die Bibel da dazu? Also, jetzt sind wir da vor Gott und jetzt werden wir da belohnt. Wie können wir das von der Bibel noch ein bisschen sagen? In Matthäus 10, Vers 41 steht, dass nur schon ein Glas Wasser, das wir jemandem weitergeben, das wird mir belohnt. Also alles, was wir da irgendwie tun, kommt Lohn über. Und das ist eben das, was beim Preisgericht geschieht. Im 1. Korinther 15, 58 heisst es, dass nichts, was wir tun, jetzt vergeblich ist. Alles wird uns belohnt werden. Im Lukas 14, Vers 13 heisst es, wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein. Es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Wow. Also wenn ich jetzt da in die Zukunft schaue, was für Gefühl löst das aus? Löst das jetzt Gefühl von der Angst aus? Oder, hey, jetzt werden wir belohnt. Jetzt dürfen wir jubeln und tanzen und wir werden uns freuen dürfen, weil jetzt die Belohnung kommt. Hey, wir haben eine geniale Zukunft, weil wir schon wissen, was geschehen ist. Die Entscheidung ist schon geschehen. Ich weiss, wo man hinkommt und ich weiss, jetzt kommt die Belohnung. Hey, und jetzt kommt da ein Fest sondergleichen. Endlich dürfen wir all das empfangen, was wir uns schon immer so gewünscht hätten. Wir beten für Erweckung und es geht irgendwie nicht so richtig. Ja, dann haben wir es dann. Spätestens dann. Und jetzt sind wir da noch am Leiden und wir haben Böses erlebt. Wir sind vielleicht gerade, weil wir gläubig sind, sogar noch ausgelacht worden. In anderen Ländern wird man sogar körperlich verfolgt. Und jetzt kommt der Zeitpunkt, wo Gott uns dafür belohnt. Jesus sagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, 11, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Hey, genial. Da kann ja geschehen, was will. Ja, klar, jetzt ist es gerade schon ein bisschen schwierig. Aber nur schon, wenn ich weiss, dass da die Belohnung kommt, hilft mir das auf dieser Erde, das zu tragen. Weil ich weiss, das ist nicht das Letzte. Da hat der Herr schon noch ein Wort. Und dann kommt die Belohnung. Und dann hilft das jetzt dran zu bleiben. Das Böse wird vergolten. Ich werde entsprechend beschenkt. Weil ich gerade für Jesus etwas auch erduldet habe. Hey, das ist eine grandiose Perspektive, die Gott uns da eröffnet. Wir werden geehrt. Ja, wunderbar. Oder auf dieser Erde, da ist immer Druck. Alle wollen etwas und ich habe keine Zeit und ich habe doch schon genug gemacht und sowieso und einen Weg. Und dann kommt der Herr und sagt, hey, gut gemacht. Genau so habe ich es wollen. Super, dass du das gemacht hast. Ja, wir sind in einer Entwicklung und da ist nie 100%. Aber das weiß ja der Herr. Es ist sowieso klar, dass es nie 100% gibt. Aber wir dürfen wachsen. Und der Herr sagt, ja genau das wollte ich. Dass du wachst und immer mehr so bei mir bist, hey, genial, ich werde dich belohnen. Hey, grandios, was da kommt. 1. Petrus 1, Kapitel 1, ab Vers 6. Das ist einer von meinen Lieblingsversen. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Ach weh. Auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde. Also Gott hat sogar noch ein Ziel, wenn eben all die Prüfungen und so weiter da sind. Er macht jetzt schon etwas. Also, als kostbar befunden werde, als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Ja, was steht da? Oder jetzt dürfen wir uns freuen, weil es schlecht geht. Ja, gut. Der Herr hat etwas vor, aber jetzt heisst es da, wozu das Ganze ist. Zu Lob, Preis und Ehre. Gott wird uns ehren. Oder dann sagen wir, ja, halt, stopp, es geht doch darum, dass wir Gott ehren. Und jetzt kommt aber das andere, wo Gott sagt, und ich werde dich ehren. Warum denn? Weil Gott sagt, du hast an mir festgehabt, obwohl du mich nicht gesehen hast. Du hast Sachen erlitten, die schwierig sind und du hast nicht abgehängt. Du hast manchmal mich nicht verstanden, es ist drunter und drops gegangen. Du hättest wählen, du liebst mich, aber es ist nicht vorwärts gegangen. Und Gott sagt, cool, dass du dran geblieben bist. Gut gemacht. Und Gott ehrt uns auf dem, was da in der Zukunft kommt. Absolut genial. Oder was werden wir eines Tages auf dem Kopf haben? Wir werden gekrönt werden. Hey, das ist genial. Warum habe ich das verdient? Ja, ich nicht. Aber weil Gott sagt, ich habe es so gemacht. Ich will dich dort anbringen. Du wirst jubeln und tanzen und fröhlich sein. Ich werde dich ehren, weil du an mir festgehabt hast, obwohl es dort und dort schwierig war. Oder wenn wir so eine Perspektive haben in die Zukunft, ja, dann wird es schwierig, von Jesus zu reden. Es wird schwierig, an Jesus zu glauben. Das wirkt nicht ansteckend. Aber wenn ich weiss, hey, das ist Perspektive, das ändert ganz, ganz viel an meiner Sicht. Dann kommt der Glaube von innen her. Nicht einfach, weil man von außen her muss. Ganz andere Perspektive. Gericht, das klingt so negativ. Eben wenn der Röne sagt, red über das Gericht, habe ich gesagt, komm, wir machen aber noch einen anderen Titel. Ja. Matthäus 25, Vers 15. Teilt Gott dann eines Tages aus, je nach seiner Tüchtigkeit. Und der eine kommt ganz viel über, der andere ein weniger, aber alle kommen über. Alle werden gekrönt, weil wir unterwegs sind. Und was hat das für den Paulus bedeutet? In Philipper 1,23 steht, am liebsten würde ich jetzt schon abscheiden, wie das Luther sagt, jetzt schon sterben. Da könnte ich im Himmel sein, das wäre doch viel besser. Hey, haben wir auch diese Perspektive? Also besseres als sterben und bei Jesus sein gibt es nicht? Ja klar, Paulus hat schon noch gesagt, ich bin nur im Dienst und Familie und okay. Aber von der Perspektive her gibt es nichts Größeres, als zu Gott dürfen zu gehen. Absolut grandiose Perspektive. Oder jetzt sind wir noch in der Situation, wie es Römer 8 ab Vers 20 beschreibt, dass die ganze Schöpfung seufzt mit uns. Weil alles gefallen ist unter dem Sündenfall. Da ist so viel Korruption und es geht nicht und Zusammenarbeit stimmt nicht. Es ist ein Krampf. Und jetzt, dass wir lernen können, aus Gott leben in der Perspektive, die da kommt. Und dann merkt man, hey, das ist ja ein Motor in uns drin, der uns festigt, der uns eine Perspektive gibt. Absolut genial. Ja, und den Höhepunkt, den habe ich jetzt ja noch nicht mal erwähnt. Also, wir werden da gekrönt und dann heisst es am Schluss in der Bibel, dass Jesus eines Tages nicht der Kreuzigte ist, sondern Jesus ist eines Tages der Bräutigam. Wer ist denn Brut? Das ist Brut. Die Gemeinde, die Gläubigen, das ist Brut. Es wird also eines Tages der Zeitpunkt kommen, wo dann Jesus endlich ganz für mich da ist und auf der anderen Seite, ich bin ganz für ihn da. Der Höhepunkt der ganzen Weltgeschichte ist der Moment, wo das Hochzeug stattfindet zwischen Jesus und den Menschen, die an ihn glauben. Absolut genial. Und dann hat man endlich die Verbindung, die man immer schon wollte haben. Und das Ganze läuft bis in die Ewigkeit. Wir haben ja dann ein Auferstehungsleib. All das, was uns jetzt noch abdruckt, in der Anfechtung und Sünde und Schmerzen und all das Körperliche und so weiter, ist alles weg. Und dann haben wir den Ehevorbereitungskurs fertig. Oder? Jesus ist da und wir sind noch da unten. Und Ehevorbereitungskurse sollen dir helfen, dass die beiden so ein bisschen auf Gleichstand sind. Jetzt ist Jesus ein bisschen höher. Okay. Man schafft es in diesem Leben nicht ganz. Aber Jesus ergänzt. Und dann sind wir eben genau da, wo es entsprechend passt. Gott hat einen genialen Plan. Und dann sagt Paulus am Schluss, oder mein Schluss jetzt da, 2. Korinther 4, Vers 8. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag geben wird. Ja, da könnte man noch sagen, ja, dass der Paulus die Kronen überkommt, das glaube ich. Aber weiss ich. Aber der Vers ist noch nicht fertig. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Hey, es geht nicht darum, wie viel Prozent habe ich geschafft, sondern wir sind unterwegs mit Jesus. Ja, das ist ein Prozess. Ja, da werde ich nicht alles jetzt schon haben. Aber wir werden alle gekrönt werden. Das ist unsere Perspektive. Gehen wir doch ins Gebet. Und hören wir doch, was sagt der Heilige Geist mir mit dem, was die Botschaft ist. Was ist für dich Zukunft? Angst? Ich kann nicht sterben, weil ich Angst habe, jetzt vor Gott müssen zu erscheinen? Oder ist die Zukunft für dich, wow, dann sehe ich das, was ich geglaubt habe. Und ich darf in die Arme von Jesus laufen. Und er wird mich ehren und ich darf ihm so richtig mal sagen, wie fest ich ihm lieb habe. Was für eine Perspektive ist da? Lasst uns beten. Vater, das ist so genial, was du uns offenbart hast. Die Perspektive, das, was kommt, das, was du vorbereitet hast, Herr, das ist noch viel, viel grösser, als wir es überhaupt uns ausmalen können. Danke, dass du uns jetzt schon zeigst, offenbart hast, in welche Richtung dass es geht. Danke, dürfen wir wissen, dass wir deine Kinder sind, die angenommen sind bei dir, sofern wir den Schritt auf dich zugetan haben. Danke, dürfen wir wissen, wohin es kommt. Ja, danke, dürfen wir geehrt werden von dir, dürfen wir den Siegeskranz mitnehmen. Herr, das ist dermassen genial. Herr, hilf denjenigen, die Angst haben, die unsicher sind. Ich bitte dich, dass du sie heute Morgen neu zu dir ziehst und dort, wo die Unsicherheit besteht, wo man etwas nicht loslassen kann. Herr, ich will dir sagen, nimm doch heute Morgen, pack jemanden, irgendeinen Leiter und berät das. Dass niemand heimgeht aus der Angst raus, ich muss Gott begegnen. Sondern dass du heute das, was Gott offenbart hat, kannst für dein Leben annehmen. Das wird dein ganze Leben auf den Kopf stellen. Gang nicht heim, ohne dass du das mit jemandem besprochen hast. Dort, wo du von Angst geprägt bist, vielleicht auch so erzogen worden bist, Druck gemacht worden ist in deiner Kindheit, Gott hat es dann schon gesehen, er wird dich dann bestrafen. Und du aus dem Druck raus aufgewachsen bist, hey, du darfst das loslassen. Tu nicht das, was für Ungläubige in der Bibel steht, auf den Gläubigen beziehen. Das kommt falsch raus. Sondern dann darfst du Verletzungen, die halt geschehen sind, weil vielleicht die Eltern es auch schon nicht innerlich können fassen. Aber du darfst das loslassen. Gott ist nicht der, der hinter dir steht und dann schon alles aufgenommen hat und der Film läuft dann. Sondern er ist der, der sagt, gut gemacht. Und du wirst bekrönt, du wirst geehrt. Leg ab, was soll abgelegt sein. Manchmal geht es nicht alleine. Manchmal braucht es ein Gespräch. Dann nimm doch ein Gespräch in Anspruch. Gerade wenn Verletzungen tief gegangen sind, dann Schaff das auf mit jemandem. Vater im Himmel, hilf, dass wir die Perspektive haben, wie es du vorbereitet hast. Dass wir dich nicht klein machen, dass wir nicht mit Unglauben faktisch dastehen, weil wir dir nicht vertrauen, sondern weil wir tief im Herzen wissen und so ist es. Und wir freuen uns auf die Herrlichkeit. Herr, du bist dermassen gut. Danke, dürfen wir ein Teil von deinem ganzen Plan sein. Danke, dass deine Liebe so gross ist, dass du uns jetzt schon gerecht gesprochen hast und wir darum wissen dürfen, wir sind angenommen. Wir sind geliebt, ja, wir sind Kind Gottes, wir sind adoptiert in deine Familie. Hey, was für ein geniales Vorrecht. Danke vielmals.